Bevor wir starten, Viktor hat vorhin ein sehr interessantes Zitat von Christoph Schroth. Tolles Buch, nur wer kniet, kann aufrecht stehen, kann ich jedem empfehlen. Und er hat gesagt, Gott ist schon da. Die Frage ist, ob wir da sind. Und die Frage gebe ich mal zurück, seid ihr da, innerlich? Ich möchte euch mal so eine Minute Zeit lassen, dass ihr mal wahrnehmt, wer ist denn jetzt gerade da? Wo ist gerade euer Kopf? Ist er gerade bei Johann hier wirklich? Ist er bei Gott? Und fragt Gott, was hast du mir jetzt zu sagen? Welche Lektion willst du mir heute beibringen? Ich lade euch mal ein, still zu werden, diese Art des Gebets und wahrzunehmen, wo bin ich gerade? Wo sind meine Gedanken? Sind die in der Zukunft, bei dem, was diese Woche noch kommt? In der Vergangenheit, vielleicht auch kurz vor dem Gottesdienst, die Kinder haben sich wieder nicht benommen. Oder man ist innerlich noch bei Sachen, die in der Woche sind. Und ich lade euch ein, dass ihr das wahrnehmt und einfach sagt, Gott, ich komme jetzt zu dir. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, anzukommen bei dir. Du, der schon auf uns wartet, uns etwas zu sagen hast durch dein lebendiges Wort. Hilf uns, das, was wir mitgebracht haben, jetzt dir zu geben, um frei zu sein, um von dir zu empfangen. Gib das, was uns in Sorgen über die Zukunft beschäftigt, dass wir dich dafür sorgen lassen, damit wir frei sind zu hören, dich zu erleben. Amen. Ich schließe kurz noch was an. Ihr müsst euch kurz gedulden. Bei Jesus in der Lehre ist die Reihe, in der wir sind, auch wenn der das gerade noch nicht anzeigt. Und wir haben gesehen, wie Jesus uns in eine lebensreiche Nachfolge hineinruft. Also eine lebensreiche Nachfolge, weil wenn wir ihm nachfolgen, kommt das göttliche, das schöpferische Leben in unser Leben hinein. Also es ist etwas, was durch die Nachfolge immer mehr geschieht, weil wir von ihm lernen. Also es ist nicht nur ein, wie verhalte ich mich richtig, sondern wie lebe ich in diesem Königreich, was Jesus gekommen ist, in diese Welt zu bringen. Wir haben da unterschiedliche Lektionen miteinander gesehen, dass Jesus unser Lehrmeister ist. Also eine Autorität, die uns etwas vermitteln will. Also nicht nur ein guter Ratgeber, nicht nur irgendwie so ein Coach, der irgendwie an der Seitenlinie dabei steht, sondern jemand, der mitgeht, der uns Lehraufträge gibt. Wir haben gesehen, wie Jesus uns lehrt, mit Menschen umzugehen. Und ich schließe mich an diese Predigt an. Wir haben uns da Menschen angesehen, die mit Jesus nicht wirklich in Beziehung waren, sondern die durch den Umgang, die Art, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist, ihn kennengelernt haben und kennengelernt haben, was das Reich Gottes mit sich bringt. Wir haben gesehen, wie Jesus unbeeindruckt vom sozialen Stand auf sie zugegangen ist, mit ihnen gesprochen hat und in ihr Leben hineingewirkt hat und wie sein Dienst an den Menschen zum Heil, also dass Menschen ganzheitlich heil geworden sind. Also nicht nur gerettet, sondern emotional, körperlich, aber auch geistlich heil wurden. Und heute sehen wir uns an, wie Jesus Menschen durch Vertrauen befähigt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun können. Und dafür schauen wir uns die Jünger genauer an. Also die Schüler, die schon mit Jesus unterwegs sind. Und die meisten von euch haben schon einmal Ja zu diesem Jesus gesagt. Und eigentlich seid ihr diese Jünger, die mit ihm unterwegs sind und von ihm und mit ihm lernen. Das heißt, das ist eine Predigt wirklich für die Leute, die schon mit Jesus unterwegs sind. Und die ist nicht ganz unherausfordernd. Also ich hoffe, ich bin für euch nicht zu unbequem. Aber ich merkte so in der Vorbereitung, wie auch mich dieses Thema herausforderte. Und das, was wir dann auch sehen, ist, Jesus sieht, was Menschen wirklich brauchen. Und dazu schauen wir uns, wir sind hier im Markus-Evangelium unterwegs und wir haben uns Kapitel 5 angeschaut, wie Jesus mit diesen unterschiedlichen Menschen agiert. Und jetzt sind wir in Kapitel 6 und ich lade euch ein, in Vers 6b einzusteigen, also der zweite Teil von Vers 6 und dann bis Vers 13. Jesus zog durch die Dörfer in der Umgebung und lehrte. Und dann rief er die 12 zu sich. Er sandte sie aus, immer zu zweit, und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Und er ordnete an, außer einem Wanderstock sollt ihr auf dem Weg nichts mitnehmen. Kein Brot, keine Tragetasche, auch kein Geld im Gürtel. Ihr dürft Sandalen anziehen, sehr großzügig, aber kein Untergewand. Außerdem sagte er, wenn ihr in einem Haus aufgenommen werdet, bleibt so lange dort, bis ihr von dort weiterzieht. Wenn euch die Leute in einem Ort nicht aufnehmen und euch nicht zuhören wollen, dann zieht gleich weiter. Schüttelt den Staub von dort ab, der in euren Füßen hängt. Dadurch sollen die Leute erkennen, worum es geht. Und die Jünger zogen los. Sie verkündeten den Menschen, ändert euer Leben. Sie trieben viele Dämonen aus, sie salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Wir sehen in dieser Passage, wie Jesus Menschen durch Vertrauen befähigt. Er ruft, nachdem er selber sehr, sehr viele Wunder vollbracht hat, 12 Jünger zusammen. Und die Zahl 12 ist für jeden Juden sofort ersichtlich, die 12 Stämme Israels, also das Gottesvolk. Und hier ruft Jesus 12 Männer wieder zusammen und macht deutlich, das hier sind die neuen Stammväter dieses neuen Reiches, was ich bringe. Und er sendet diese 12 Apostel, also die Gesandten, aus. Und wenn wir das Wort Apostel zum Beispiel ansehen, dann kommt es aus der römischen Sprache, das sind die Gesandten. Und die Apostel hatten den Auftrag, es gab Apostel vom Römischen Reich, die sind gefahren in ein Gebiet, was von Rom besetzt war. Und wenn die ankamen, dann war es so, als ob der Kaiser selbst ankommt. Das Römische Reich ist mit den Aposteln dort hingekommen. Das waren nicht nur Boten wie Briefträger, die eine Nachricht bringen, sondern die brachten das Römische Reich an einen Ort. Und deswegen ist dieses Wort so besonders für diese Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und er sendet diese 12 aus, um sein Reich zu verkünden. Eine besondere Situation, nachdem die Jünger diese 12 Apostel zunächst einmal beobachtet haben. Er hat sie berufen und sie haben gesehen, wie Jesus gewirkt hat. Sie haben gesehen, wie Jesus Menschen begegnet ist, wie er sie geheilt hat, wie er mit ihnen geredet hat. Sie haben seine Lehren gehört. Und jetzt ist es dran, eigene Schritte zu machen. Nicht mehr mit dem Laufrad durch das Haus. Raus in die Welt zu den Menschen. Ihr seid jetzt dran, sagt Jesus. Ihr seid jetzt dran und ich gebe euch Vollmacht über die Dämonen. Er vertraut diesen 12 Vollmacht an. Das ist was Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Vollmacht bekommen habt. Das erste Mal, als ich eine Vollmacht bekommen habe, war, als, das ist so, zumindest als ich mich daran erinnere, meine Mutter sagte, du musst das und das kaufen und ich gebe dir Geld. Geh und erledige das in meinem Auftrag. Und ich weiß noch, wie ich mit dem Geld ins Geschäft kam, das so ablegt und es war wie so ein, oh, ich habe Verantwortung bekommen. Ein schönes Gefühl. Jesus vertraut ihnen hier nicht irgendwie ein Taschengeld an. Er gibt ihnen Vollmacht und sagt, ihr habt Vollmacht über die Dämonen. Ihr habt Vollmacht über die unsichtbare Welt. Ihr kriegt Teil meiner Macht. Ihr geht in meinem Namen raus. Das ist eine unglaubliche Verantwortung. Jesus vertraut diesen 12 Männern, die so unterschiedlich und so verrückt waren, wie wir es wahrscheinlich auch sind. Da waren wirkliche Knallköpfe bei. Da waren Petrus, der immer vorausging. Da waren Johannes und Jakobus und die hießen nicht umsonst Donnersöhne. Ich weiß nicht, ob die einen Schlag hatten, aber die waren wahrscheinlich aufbrausend und deswegen kam dieser Name zustande. Also Jesus vertraut hier 12 Leuten seine Macht an und sagt, geht und verkündet, denn ihr seid Botschafter, raus mit euch. Und er gibt ihnen besondere Anweisungen, die für mich in eine bestimmte Zeit hineingesprochen sind. Da können wir uns nochmal drüber unterhalten. Mein Fokus ist, ich möchte mit euch heute sehen, wie geht Jesus hier mit den Jüngern um? Was macht das mit den Jüngern? Und was bedeutet das für uns? Also was können wir daraus lernen für unseren Umgang mit uns selbst, mit anderen Leuten, für die wir vielleicht Verantwortung haben, vielleicht auch unseren Kindern gegenüber? Und ich möchte bei diesem Punkt hier kurz stehen bleiben. Jesus vertraut seinen Jüngern, obwohl die noch nicht fertig sind. Das hier ist noch nicht die Meisterprüfung. Die haben nicht 3 Jahre hinter sich. Die sind mitten in der Ausbildung. Ich weiß nicht, ob jemand in seinem Betrieb jemanden, einem Lehrling, der gerade erst mittendrin ist, die teuerste Maschine im Werk anvertrauen würde und sagen würde, mach. Wäre schön, ne? Der Lehrling würde sagen, klasse, ich kann alle Knöpfe drücken und so weiter. Und der Besitzer würde sagen, ich hoffe, die Maschine ist danach noch heil und ich habe noch einen Betrieb. Weil es hier um Verantwortung geht. Er gibt ihnen etwas, was unglaublich viel Schaden anrichten kann, aber auch unglaublich viel Segen bringen kann. Jesus vertraut den Jüngern und schickt sie los. Und durch die Anweisung, die er ihnen gibt, sagt, hey, das ist so nötig, kümmert euch nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, einfach raus mit euch. Wir merken, dass es keine allgemeine Sache für Mission ist. Also es ist an dieser Stelle zu sagen, so muss Mission funktionieren, ohne einen zweiten Mantel und so weiter und so fort rauszugehen, halte ich für schwierig. Wir schicken unsere Missionare ja, wir haben ja die rausgeschickt, wir haben ihr auch nicht gesagt, okay, kein Untergewand, Sandalen darfst du mitnehmen und so weiter und so fort. Das macht keiner. Aber in der damaligen Zeit war das nötig, weil es schnell gehen musste, raus, ins kalte Wasser schmeißen, loslassen. Und sie gehen. Und sie erleben, wie die Macht, die sie bekommen haben, Heil in das Leben von Menschen hineinbringt. Sie erleben es. Sie gehen raus, sie verkündigen das Reich und Menschen werden gesund. Diese Vollmacht, die Autorität, die sie bekommen haben, im Namen von Jesus, also in seinem Auftrag, rauszugehen und bösen Geistern Einhalt zu gebieten, erleben sie tatsächlich. Sie heilen Menschen in einer Zeit, in der es keine Krankenhäuser gab. Werden Menschen plötzlich körperlich gesund und sie merken, das ist es, wenn dieser neue König kommt, wenn dieses Reich, was Gott versprochen hat, wirklich Realität wird. Menschen werden heil. Da ist ein König, der interessiert sich an mir und meinen Gebrechen, er guckt nicht drüber hinweg. Und die Jünger sind Teil davon, sie hören nicht nur davon. Sie werden zum Teil dieses Königreiches. Das ist die Art, wie Jesus mit uns Jüngern umgeht. Das hat sich nicht verändert. Am Ende von Markus, eine mega spannende Passage, die so wirklich ein Jucken in uns auslöst, wenn Jesus sagt, daran werdet ihr meine Jünger erkennen, dass sie auf Schlangen treten werden und das Gift wird sie nicht töten, dass sie böse Geister austreiben werden, dass sie für Leute beten werden und die werden gesund und so weiter. Das gehört für Jesus dazu. Das Königreich in einem Leben verändert uns nicht nur ethisch, sondern es macht uns zum Teil dieser lebensspendenden Botschaft. Und das vertraut Jesus uns Menschen an. Er vertraut es mir an. Bei all meiner Fehlerhaftigkeit, bei all meinen Schwierigkeiten, bei all den Baustellen, die ich habe, sagt Jesus, Johann, ich vertraue dir diese Vollmacht an. Ich möchte in dir wohnen, obwohl du noch nicht fertig bist. Dasselbe gilt dir. Jesus vertraut dir seine Vollmacht an, weil er dir vertraut. Weil er dich zum Boten machen will. Er will durch dich in diese Welt hineinkommen. Und ihm ist vollkommen klar, dass du das missbrauchen kannst. Und wir lesen in einer Passage in Lukas, da kommen Jakobus und Johannes und sagen, du Jesus, die hier im Nachbardorf, die haben uns abgelehnt. Sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen? Die sagen nicht, mach du das. Sollen wir das machen? Biblisches Beispiel. Also das ist nicht so, dass die irgendwie, das ist total biblisch im Alten Testament. Die wurden abgelehnt. Bumm, Feuer vom Himmel, zack. Also die machen hier nicht etwas, wo wir sagen, oh, total unbiblisch. Nein, da gehen, und Jesus sagt, Leute, das ist nicht das Reich, was ich bringe. Denkt doch mal nach. Das Beste, was die Jünger hier machen, ist, sie gehen mit ihrer Unfertigkeit zu Jesus. Sie sagen, oh, ich bin halt nicht fertig, ich habe halt Sünden in meinem Leben, ich habe Jähzorn, so schlimm ist es nicht. Nein, sie gehen mit dem, was in ihrem Herzen ist, zu Jesus und vertrauen sich ihm an. Sie können das tun, weil sie Vertrauen erlebt haben. Weil Jesus in sie investiert hat und ihnen vertraut hat, können sie zu ihm gehen, weil sie keine Angst haben. Jesus bringt hier einen Wert, der für das Königreich entscheidend ist. Vertrauen. Aber Jesus vertraut nicht den Jüngern. Er vertraut nicht in das menschliche Herz. Der weiß, wie Menschen sind. Der weiß genau, wie Menschen sind. Er weiß, dass Petrus ihn verleumden wird. Er weiß, dass alle anderen weglaufen. Er weiß, dass er verraten wird. Worin Jesus vertraut ist, in die Kraft Gottes, die Menschen verändern kann. Darin vertraut, weil er weiß, wie Gottes Kraft wirkt. Er weiß, was passiert, wenn Menschen sich Gott öffnen und seine Kraft ins Leben kommt. Er vertraut nicht in das menschliche Herz. Er weiß, wenn Menschen sich öffnen für Gottes Lehren, dann verändert das einen Menschen. Kennt ihr das von euch? Viele von euch sind wahrscheinlich schon seit Kindesbeinen an Christen. Ihr habt ein Privileg, was ich nicht hatte. Ihr habt aber auch etwas, was ihr, habe aber etwas, was ihr nicht hattet. Ich habe ein Vorher und ein Nachher. Ich weiß, wie es ist, ohne Gott zu leben. Und manche sagen, oh, weil mir dieses Erlebnis fehlt, habe ich das nicht. Ich weiß noch, wie jemand in der Sonntagsschule einmal sagte, ich wäre so gerne wie so dieser Drogen, wir hatten eine Geschichte von einem Drogenabhängigen, der Jesus kennenlernte, wurde frei. Oh, ich wäre so gerne wie so dieser Drogenabhängige, der dann Jesus hat. Ich so, was? Nee, willst du nicht. Du willst nicht die Stunden in der Gosse verbracht haben. Hey, du hast ein Privileg. Gott hat seit Kindesbeinen an in dein Leben hineingewirkt. Diese Lebensmacht hat dich geprägt. Wie viele Dinge hat Gott schon in deinem Leben verändert? Weil er sagt, okay, du bist noch nicht fertig, aber ich höre nicht auf, in dein Leben hineinzuwirken. Weil die Lebensmacht Gottes Menschen verändert. Jesus vertraut hier in diese Lebensmacht Gottes. Und darum kann er die Jünger befähigen. Er weiß, dass sie Fehler machen werden. Und Petrus macht Fehler. Paulus macht Fehler. Seine Jünger machen Fehler. Aber trotzdem gibt er ihnen Kraft und Macht, weil er vertraut, dass Gottes Kraft größer ist als die Fehler, die sie machen. Jetzt leben wir in einem Land, das den Satz wahrscheinlich verkörpert. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir Deutschen sind für Gründlichkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit bekannt. Wir bauen Maschinen, die auf Nanometer genau funktionieren. Ich habe von einer Farbe gehört, die heizen kann, weil Deutsche Carbontechnik dazu gebrauchen, um Strom zu leiten und damit Wände zu heizen, wo ich dachte, ja okay, wenn nicht die Deutschen, wer dann? Wer findet denn sowas? Also so ins Nanomäßige reinzugehen. Ganz genau. Und das sind biblische Werte. Wir sind als Kultur geprägt von diesem biblischen Wert. Alles, was ich tue, tue ich für Christus. Aber jede Kultur hat eine Schattenseite. Und wir müssen erkennen, dass Kontrolle Vertrauen töten kann. Nicht immer, aber sehr häufig. Weil Lernen funktioniert nur, wenn man Fehler machen darf. Fahrradfahren ist vielleicht lange her. Wenn ihr eure Kinder oder eure Enkel oder vielleicht auch selbst ans Laufen lernen zurückdenkt, wie standen eure Eltern daneben? Man steht auf, man macht ein paar Schritte, fällt hin. So macht man das nicht. Stell dich gerade hin, ein Fuß nach dem anderen, Füße gerade. Nicht einer hat so seinen Kindern Laufen beigebracht. Man steht daneben und sagt, komm, noch einen Schritt, steh auf, mach weiter. Ich bin da, ich halte dich. Wenn du fällst, ich bin da. Warum denken wir, dass es im geistlichen Bereich Lernen anders gehen sollte? Gott ist da und er sagt, hey, ich fange dich. Meine Gnade ist größer als deine Sünde. Dafür habe ich meinen Sohn gegeben. Und wenn wir an Gemeinde denken, dann sollte das eigentlich unsere Kultur prägen. Eine Art von Lernen, in der Fehler nicht provoziert werden, sondern wo, wenn jemand Fehler macht, man ihn nicht kreuzigt. Dafür ist schon jemand gestorben. Sondern sagt, hey, Gott will eigentlich was anderes. Wie kann ich dir helfen, aufzustehen, von Sünde frei zu werden, neu weiterzumachen? Und dabei vertraue ich nicht in die Person, sondern in die Kraft, dass Gottes Lebensmacht größer ist als die Fehler, die die Menschen machen. Wisst ihr, wie viele Fehler ich als Pastor schon gemacht habe? Nicht nur bei der letzten Einladung zur Mitgliederversammlung. Und wisst ihr was? Die Gemeinde Gottes existiert immer noch. Die wird auch nach meinen Fehlern existieren. Und deine Fehler werden die Gemeinde Gottes nicht zerstören, denn die Tore der Hölle werden die Gemeinde Jesu nicht aufhalten. Wenn du dich der Lebenskraft Gottes aussetzt, dann gibst du ihm die Möglichkeit, dich von innen her zu verändern und in das Bild zu verwandeln, was er jetzt schon sieht. Und auf diese Art und Weise geht Jesus mit seinen Jüngern um, durch Vertrauen. Und er geht das Risiko ein, und das ist Liebe. Liebe geht immer das Risiko ein, enttäuscht und verletzt zu werden. Weil nur in diesem Rahmen können wir wirklich lernen. Jetzt werde ich mal ganz persönlich und herausfordernd. Wie gehst du mit deinem Scheitern um? Was ist, wenn du scheiterst? Klagst du dich an? Verurteilst du dich selbst? Oder gibt es tausend Erklärungen, warum du das gemacht hast, was du gemacht hast? Und du rechtfertigst dich selbst? Beide Ansätze sind nicht gut. Der Ansatz, zu Jesus zu gehen, zu sagen, Jesus, ich habe versagt. Es gäbe Gründe, warum ich versagt habe, aber ich habe versagt. Ich brauche deine Vergebung und wir müssen neu anfangen. Ich muss umkehren. Ich brauche deine Kraft. Wie gehst du mit dem Scheitern anderer um? Was machst du, wenn du einen Fehler von jemandem siehst? Was machst du, wenn jemand sich ausprobiert und es nicht so gut macht, wie du das willst oder andere oder es vielleicht der Standard ist? Gehst du hin und kritisierst? Zeigst nur auf den Fehler oder zeigst du der Person, du, ich vertraue dir, ich glaube, du kannst das besser machen. Und vielleicht sogar, und das wäre richtig reif, wie kann ich dir helfen, besser zu werden? Mir ist ein Fehler aufgefallen. Wie kann ich dich dabei unterstützen, besser zu werden? Das ist die Art, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Er vertraut ihnen Vollmacht an. Und nachdem sie zurückkehren, spricht er mit ihnen darüber. Wo liegen die Prioritäten? Wie machen wir das? Und so weiter und so fort. Es ist ein Lernen aus der Beziehung. Und ich wünsche mir eine Kultur in der Gemeinde, die diesem Wert von Jesus entspricht. Ich bin noch nicht am Ziel. Und solange ich hier Pastor werde, kann ich euch eine Sache versprechen. Ich werde Fehler machen. Garantiert, hundertprozentig. Aber ich kann euch auch eine Sache versprechen. Ich werde mich immer bemühen, besser zu werden. Nicht um einfach besser zu sein, damit ihr sagt, oh, haben wir einen guten Pastor. Nein, um dieses Reich Jesu zu bauen. Weil ich es erlebt habe, was passiert, wenn diese lebensverändernde Kraft in mein Leben kommt. Das kann ich euch versprechen. Was für eine Gemeinde wollt ihr haben? Denn dann liegt es an euch, diesen Wert in euer Leben mit aufzunehmen. Von Jesus zu lernen, durch Vertrauen zu prägen, die jungen Leute zu motivieren, die Siege mit den jungen Leuten feiern und mit Leuten, die vielleicht etwas wagen, außerhalb ihrer Komfortzone sind und sie wagen etwas und den Sieg feiern, die Fehler ansprechen, nicht verschweigen, aber nicht ansprechen und nur den Fehler sehen, sondern zu sagen, hey, ich glaube, es geht besser und das zeigen, wo eigentlich das Ziel ist. Unterstützung anbieten und zu sagen, hey, wir kommen dahin. Jesus vertraut den Jüngern das an und erlebt, wie das Königreich sich ausbreitet. Jesus will nicht uns klein halten. Das finde ich das Schönste an Jesus. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Amen, Amen, ich versichere euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird sogar noch größere Taten vollbringen, als ich sie vollbracht habe. Denn ich gehe zum Vater. Das vertraut Jesus jedem Nachfolger an. Ist dir das bewusst, dass dieser Vers nicht nur den Jüngern damals gilt, sondern auch dir? Jesus möchte, dass du wächst und er vertraut dir seine Vollmacht an. Ich habe euch gesagt, ich werde euch ein bisschen herausfordern, ne? Mich überfordert das immer wieder und ich sage, Jesus, ich kann das nicht tun. Und ich merke, wenn ich die Bibel lese, dann wird deutlich, ich kann das nicht. Aber er kann. Ich stütze mich da nicht auf meine Kraft, nicht auf meine Liebe, nicht auf meine Weisheit, sondern auf seine Kraft. Das sind die Jünger, von denen ich eben gesprochen habe. Jesus befähigt Menschen durch Vertrauen und ich wünsche mir eine Kultur in unserer Gemeinde, die das macht, die Menschen durch Vertrauen befähigt, Dienste zu übernehmen, sie begleitet. Und wir haben starke Leiter, wir haben Leute, die seit Jahrzehnten treu ihren Dienst tun. Wenn ihr euer Know-how mit anderen teilen würdet, ihnen helfen würdet, ey, die hätten einen so großen Schatz, aus dem die profitieren könnten. Ich wünsche mir, dass wir diese Kultur, die wir in Deutschland haben, mit Genauigkeit und Präzision kombinieren mit dieser Kultur, die Fehler zulässt und Leute durch Vertrauen befähigt. Weil das entspricht dem Königreich, nicht entweder oder. Weil die genauen Leute sagen, ja, dann bin ich ja nicht so. Das Königreich kann das vereinen und es will uns dazu gebrauchen. Im nächsten Schritt sehen wir, wie Jesus auf die Bedürfnisse von Menschen eingeht und ihnen gibt, was sie brauchen. Dafür springen wir etwas weiter. Wir kommen noch zu diesem Text zurück. Jesus schickt die Leute raus, seine Jünger. Sie kommen zurück und sind müde. Und eigentlich will Jesus mit ihnen in die Stille sich zurückziehen. Um die Stille geht's nächste Woche. Mit dem Vers beschäftigen wir uns nicht. Und Jesus geht mit ihnen, will in die Stille und die Leute kommen ihnen nach. Weil sie wollen diesen Jesus sehen und dann steigen wir jetzt in Kapitel 6, Vers 33 ein. Die Leute sahen, wie sie abfuhren und viele erkannten, wo sie hin wollten. Und so strömten sie auf dem Landweg aus allen umliegenden Orten herbei und kamen noch vor ihnen dorthin. Und als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er redete lange zu ihnen. Dieser letzte Vers, der tröstet mich immer, wenn ich meine Predigt ein bisschen länger wird, dann sage ich, Jesus hat auch lange geredet, also darf ich auch ein paar Minuten länger, insofern. Aber das Interessante ist, was davor steht. Die Menschen kommen nach und Jesus hatte eigentlich einen Termin mit seinen Jüngern, ein bisschen ruhig treten, mal sich ein bisschen erholen. Aber als er die Menschen sieht, bekommt er Mitleid. Weil Jesus sieht, was die Menschen wirklich brauchen. Er sieht nicht nur den Wunsch, oh, wir wollen irgendwie bei Jesus sein. Er sieht, dass da eine tiefe Leere in den Menschen ist. Ein Bedürfnis. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Und bei der Kindererziehung ist das sehr, sehr wichtig zu unterscheiden. Was braucht mein Kind? Und was will mein Kind? Mein Jüngster, der will Schokolade. Morgens, mittags, abends, in allen Formen, ist es ihm egal. Am besten mit Kuchen oder auf Kuchen. Das will mein Sohn. ist es nicht das, was er braucht, außer er will Diabetes bekommen, aber es ist nicht das, was er braucht und was wir als gute Eltern ihm geben sollten. Aber es gibt Dinge, die jeder Mensch braucht. Wir brauchen Schlaf. Ob du es glaubst oder nicht, auch ich musste das lernen. Ich brauche Schlaf. Es geht nicht, mein Gehirn funktioniert irgendwann nicht mehr, wenn ich nicht schlafe. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Gemeinschaft. Das haben wir in der Corona-Pandemie gemerkt. Das Virtuelle, das geht nicht. Wir brauchen die Begegnung, wir brauchen jemanden, der uns korrigiert, der uns mitnimmt. Es sind Bedürfnisse. Und als Jesus diese Menschen sieht, dann merkt er, die haben so ein Bedürfnis nach Orientierung. Die brauchen einen Hirten, die sind wie Schafe, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Die haben keine Richtung, die leben ihr Leben einfach nur vor sich hin und lassen sich von verschiedenen Menschen umhertreiben, versuchen irgendwas zu befolgen und es bricht ihm das Herz. Und wenn Jesus Menschen ansieht, dann geht er nicht hin und erfüllt einfach ihre Wünsche, sondern er gibt ihnen das, was sie wirklich brauchen. Das ist bei uns so und das ist bei dieser Welt so. Und ich lade euch einmal, diese Frage zu stellen: Jesus, was brauche ich, was ich mir vielleicht nicht gönne? Und dann kommt eine ganz spannende Frage. Was brauchen meine Geschwister, mein Nächster? Braucht meine Schwester in der Gemeinde vielleicht einen Anruf und Trost? Braucht jemand vielleicht Korrektur, weil sich da etwas entwickelt, wo wir merken, das entspricht nicht dem Königreich, das entspricht nicht einem Kind des Königs? Jesus tut, was er den Vater tun sah. Und er gibt den Menschen, was sie brauchen. Und er gab ihnen nicht immer das, was sie wollten. Und Jesus predigt und dient ihnen hier sehr lange. Er dient ihnen lange. Und dann kommt ja diese Situation mit der Speisung der 5000 und den 5000. Jesus hat aber eine Besonderheit. Er ist nicht abhängig von den Bedürfnissen anderer. Nicht abhängig von ihrer Anerkennung. Und das macht er seinen Jüngern deutlich. Als er sie aussendet, sagt er hier, das und das nehmt nicht mit. Und wenn ihr nicht aufgenommen werdet, also wenn ihr den Leuten dient und sie euch nicht annehmen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, eine typische Zeichenhandlung der damaligen Zeit, und geht weiter. Nehmt nicht die Ablehnung der Menschen mit. Dieses Gewicht müsst ihr nicht mit euch rumschleppen. Und das Spannende ist dann, oder das Schöne ist der Nachsatz. Dadurch sollen die Leute erkennen, worum es geht. Denn es geht nicht darum, dass ich für Leute tue, was sie wollen. Ich bin nicht hier, um euch zu geben, was ihr wollt. Das ist nicht meine Berufung. Meine Berufung ist von Jesus, sein Evangelium zu verkünden und euch das zu geben, was ihr braucht. Ich hoffe, dass es oft sich überschneidet. Aber es ist manchmal herausfordernd. Wenn ich Gott um etwas bitte, kriege ich manchmal etwas und ich denke, darum habe ich nicht gebeten. Aber es ist das, was ich brauchte. Ich habe Jesus gebeten, gib mir Geduld. Dann schickt er mir einen Menschen, der sehr herausfordernd war. Ich habe gesagt, warte mal, darum habe ich nicht gebeten. Ich wollte Geduld. Dann schickt er mir noch einen Menschen. Und irgendwann merkt man, okay, vielleicht ist diese Person gerade deshalb da. Aber wenn man abgelehnt wird, dann macht Jesus deutlich, wenn die Leute die Botschaft nicht annehmen, das Königreich ist viel zu wichtig, als dass du die Ablehnung mit dir herumschleppst. Diese Handlung des Staubabschüttelns ist, deine Ablehnung, deine Haltung lasse ich hier. Ich nehme sie nicht mit. Den Staub, die Ablehnung, das, was ich hier mitnehme oder was ich hier aufgenommen habe, lasse ich hier und dann gehe ich weiter. Das ist eine Art, mit Ablehnung umzugehen, die nur entstehen kann, wenn ich nicht von der Anerkennung der Menschen abhängig bin. Und das ist oft das Problem, gerade bei Menschen, die die Bedürfnisse von anderen sehen. Sie merken sehr schnell, was brauchen Leute, was wollen Leute. Und gerade wir Frommen, wir achten ja oft auf die Bedürfnisse von anderen. Das letzte Stück Kuchen fassen wir ja nicht an. Das gehört sich ja nicht. Wir sind ja fromm, wir sind demütig. Das letzte Stück packen wir nicht an. Egal, ob ich noch Hunger habe oder nicht. Aber wenn wir von der Anerkennung der anderen abhängig sind, wird ihre Kritik uns umbringen. Weil ich mich so abhängig mache von ihrer Anerkennung. Was denken die Leute von mir? Finden die meine Predigten gut? Mögen die mich als Person? Gefällt ihnen, wie ich das und das mache? Darum geht es Jesus nicht. Er sagt, dadurch sollen die Leute erkennen, worum es geht. Worum geht es denn? Um das Königreich. Es geht darum, dass die Leute hören, es ist ein neues Königreich angebrochen. Und Gott möchte mit diesem Königreich in euer Leben hinein. Und wenn ihr das nicht wollt, wenn man das ablehnt, dann sagt Jesus, das Königreich ist zu wichtig, dein Leben im Königreich ist zu wichtig, dass du die Ablehnung von Menschen mit dir durch dein Leben hindurch trägst. Welche Ablehnung, welche Kritik, vielleicht auch aus der Gemeinde, trägst du vielleicht jetzt schon seit Wochen, Monaten oder sogar Jahren mit dir herum? Ein Satz, der dir vielleicht mal gesagt wurde, im Vorbeigehen, Kritik an einem Dienst von dir, etwas, wo du dich eigentlich versucht hast einzubringen, aber da kam eine Kritik und die hat dich ganz tief verletzt. Ist es das wert, das immer noch mit dir herumzuschleppen? Oder ist es nicht vielleicht dran, diesen Staub abzuwischen und ihn bei Jesus abzugeben? Manchmal muss es einmal geschehen. Da ist ein Satz und dann wischt man den Staub ab und sagt, okay, das nehme ich gar nicht mit. Aber manche Sachen treffen einen tief und sie verletzen einen. Und dann muss man das jeden Morgen bei Jesus ab, den Staub abschütteln. Jesus kommt damit klar. Jesus kommt mit deinem Staub klar. Auch wenn du ihn jeden Morgen wieder bringst und sagst, Jesus, dieses Urteil meiner Mutter, dass ich so und so bin, das Urteil meines Vaters. Ich habe mit Leuten in der Seelsorge manchmal gesessen und die waren ein paar 50 Jahre und sagten, mein Vater hat mir damals gesagt, ich werde nie was. Bei jeder Sache auf der Arbeit habe ich diesen Satz im Kopf. Und ich denke mir, wie anstrengend, wie lebenszerstörend so ein Satz sein kann. Und Jesus lehrt uns, schüttelt den Staub ab, das Königreich ist größer. Das, was ich über euch sage, das, wozu ich euch befähige, das, wozu ich euch in diese Welt gesandt habe, ist viel wichtiger als das, was die Leute über euch sagen. Darum lade ich dich ein, dass du überprüfst, an welcher Stelle musst du vielleicht Staub abschütteln. Sieh das, was Menschen brauchen. Sei wie Jesus und sieh, was Menschen wirklich brauchen. Ohne davon abhängig zu sein. Und das ist die Spannung. In dieser Spannung, die dürfen wir nicht auflösen. Wir müssen auf der einen Seite sehen, was Menschen brauchen. Und auf der anderen Seite nicht abhängig von ihrer Anerkennung werden. Sondern abhängig von diesem Lehrer, von diesem Jesus bleiben. Und dann zu sehen, an welchen Stellen bin ich abhängig geworden. Und es hat mich verurteilt. Es gibt Menschen, die nicht in die Gottesdienste kommen, weil jemand sie aus der Gemeinde verletzt hat, etwas gesagt hat, was man vielleicht nicht gut fand. Und sie bleiben einfach weg. Und ich frage mich, ich kann den Schmerz verstehen, aber ist es das wert, dass ich mich in einen Bereich nicht einbringe, weil jemandem meinen Dienst nicht gefallen hat? Ich kann es menschlich nachvollziehen, aber das Königreich ist so viel größer. Und wenn dein Engagement, deine Gaben nicht zur Entfaltung kommen, dann fehlt diesem Königreich etwas. Wir brauchen deine Einzigartigkeit. Wir brauchen es, dass Gottes Kraft dich verändert und prägt und dich durchdringt. Weil diese Welt ist wie eine Welt ohne einen Hirten. Die sind orientierungslos und sie brauchen Jesus durch dich. Darum lasst uns von diesem Jesus lernen, auch wenn du nicht perfekt bist. Ich habe einen Satz bei mir im Büro, den ich immer wieder sehe. Das ist eigentlich ein Zitat von Roosevelt. Und Roosevelt hat gesagt, tu das, was du kannst, dort, wo du bist, mit dem, was du hast. Wenn du bei Jesus in der Lehre bist, will Jesus von dir nicht mehr, als dass du tust, was du kannst, dort, wo du bist, mit dem, was du hast. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur losgehen. Das lesen wir nämlich in diesem Kapitel. Die 5000 sind da. Sie brauchen Jesu Lehre. Und als Jesus fertig ist, brauchen sie was anderes, nämlich Essen. Und dann kommen die Jünger und sagen, Jesus, die Leute brauchen Essen. Und was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen? Was habt ihr? Er sagt nicht, oh Leute, fahrt mal kurz in die Metro, 5000 Leute. Das hätten wir sogar noch nicht mal mit unserer tollen Küche hier geschafft. 5000 Leute sind echt eine Menge. Und er sagt, was habt ihr? 5 Brote, 2 Fische, damit kann ich arbeiten. Jesus kann mit dem arbeiten, was du hast. Du musst nicht perfekt sein, aber er will alles von dir. Er will das, was du hast, dort, wo du bist, und das, was du kannst. Und wenn du ihm das überlässt, dann beginnt das Abenteuer. Und das wünsche ich dir. Und wenn wir jetzt in die Zeit der Anbetung gehen, dann lade ich dich ein, dass du auf diesen Gott schaust, der dir Vertrauen schenkt, der sieht, was du brauchst, der dich lehren will, deinen Staub abzuschütteln, frei zu werden und Schritte in dieser Lehre und Nachfolge zu gehen. Und ich lade dich ein, dass du diese Zeit des Gebets, in der wir singen, bewusst als Antwort nutzt, um auf ihn zu hören, von ihm zu lernen und von ihm erneuert zu werden. Amen.